Ja, vielen Dank, dass ich nochmal die Gelegenheit habe, hier sprechen zu dürfen. Eigentlich hatte ich ein besonderes Thema vorbereitet, das ich heute hier mit euch behandeln möchte. Aber wir haben gerade eben gesprochen oben, und da waren interessante Themen bei. Und ich möchte jetzt mit euch über ein anderes, besonderes Thema sprechen, das was damit zu tun hat, wie unser Herz verändert wird. Also, wie geschieht Heiligung? Nun, wir hören das ganz oft, Rechtfertigung und Heiligung, aber wie das eigentlich funktioniert, ist ein ganz besonderer Prozess, den Gott in unserem Herzen machen möchte. Und ich glaube, das kann für uns alle ganz interessant sein, das zu verstehen. Wenn wir verstehen, wie Heiligung funktioniert, dann wird es uns leichter fallen, in unserem Leben die richtigen Entscheidungen zu treffen und in vielen Situationen in unserem Leben doch den richtigen vom falschen Weg unterscheiden zu können und durchzuhalten in dem, was wir dort erleben werden. Nun, gemeinsam möchte ich mit einem Bibeltext anfangen, mit euch, den wir im ersten Buch Mose finden. 1. Mose 15. Ach so, wer jetzt sagt, oh, das eigentliche Jugendstundenthema, das wir extra jetzt hier machen wollten, es ist nicht verloren. Es ist aber so brandneu, dass es davon auch noch gar keine Aufnahmen gibt und noch gar nichts. Wer das trotzdem hören möchte, ich sage noch gar nicht, worum es geht, es wird in 2 Wochen aufgenommen in Marienberg in der Gemeinde. Also da ist dann das Thema, das eigentlich für diese Jugendstunde vorgesehen war. Das werde ich jetzt einfach tauschen und werde das demnächst mal aufnehmen, dann kann man das auch sehen. Also für all die jetzt sagen, wir hatten extra ein Thema vorbereitet für diese Jugendstunde und jetzt nehmen wir noch ein anderes Thema damit rein. Wer das eigentliche Jugendstundenthema sehen will, in 2 Wochen in Marienberg, da wird es dann aufgenommen, da könnt ihr gern dabei sein. Aber jetzt gucken wir gemeinsam in 1. Mose 15 und wir lesen hier ab Vers 7. Denn das ist, glaube ich, ein Thema, das gerade ganz wichtig ist, für uns zu verstehen. Hier heißt es, und er sprach zu ihm: Ich bin der Herr, der dich von Ur in Chaldäa herausgeführt hat, um dir dieses Land zum Erbesitz zu geben. Also es ist Gott hier, der mit Abraham spricht, oder mit Abram genau genommen, und er sagt, ich möchte dir dieses Land hier als Erbesitz geben. Vers 8, Abram aber sprach: Herr, woran soll ich erkennen, dass ich es als Erbe besitzen werde? Und er, also Gott, sprach zu ihm: Bringe mir eine dreijährige Kuh und eine dreijährige Ziege und einen dreijährigen Widder und eine Turteltaube und eine junge Taube. Und er brachte das alles und zerteilte es mittendurch und legte jedes Teil dem anderen gegenüber. Aber die Vögel zerteilte er nicht. Da stießen die Raubvögel auf die toten Tiere herab, aber Abram verscheuchte sie. Und es geschah, als die Sonne anfing, sich zu neigen, da fiel ein tiefer Schlaf auf Abram. Und siehe, Schrecken und große Finsternis überfielen ihn. Da sprach er zu Abram: Du sollst mit Gewissheit wissen, dass dein Same ein Fremdling sein wird in einem Land, das ihm nicht gehört. Und man wird sie dort zu Knechten machen und demütigen 400 Jahre lang. Aber auch das Volk, dem sie dienen müssen, will ich richten. Und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Und du sollst in Frieden zu deinen Vätern eingehen und im guten Alter begraben werden. Sie aber sollen in der 4. Generation wieder hierher kommen, denn das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Und es geschah, als die Sonne untergegangen war und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. An jenem Tag machte der Herr einen Bund mit Abram und sprach: Deinem Samen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom, den Euphrat. Nun, das war der Bund, den Gott mit Abram schließt. Also Abram, der Patriarch, der Vater der Völker, die später aus ihm hervorgehen sollen. Abram wird ein Land verheißen. Ich möchte dieses Land zum Erbbesitz geben. Das war ja eigentlich sowieso schon das Land der Semiten. Aber da wohnten momentan die Kanaaniter, also Nachkommen Hams, drin. Da war die Schwierigkeit, dass damals war die Landaufteilung gemacht nach der Sintflut. Und was dann aber passierte: Das Volk kam zusammen, nämlich unter dem Turmbau zu Babel, wurde das Volk überall zusammengeführt und die wollten sich ja einen großen Turm bauen und von da aus wollten sie die Welt regieren, weil die Idee, wir bauen uns einen Turm, um uns gottgleich zu machen. Und die Völker kamen zusammen. In der Zeitperiode muss es wohl passiert sein, dass die Kanaaniter das Land der Semiten da besetzt hatten und dort wohnten, als Abraham damals in Ur gerufen wurde und durch Kanaan zog, was ja eigentlich sein Land war, was aber jetzt den Kanaanitern gehörte, wo es dann hieß, das Land habe ich dir zum Erbbesitz gegeben. Gott gibt es ihm also eigentlich zurück. Aber wie soll er es nehmen? Das Land ist komplett bevölkert. Kanaan ist eine große Zivilisation. Eine Zivilisation, die sich angesiedelt haben. Und jetzt sagt Gott zu Abraham, ich will dir dieses Land geben. Und Abraham fragt, Herr, woher soll ich wissen, dass du mir das geben wirst? Ist ja ein Riesenland. Und was macht Gott mit ihm? Wie zeigt er ihm das? Wie erklärt er ihm das? Eine ganz seltsame Art und Weise. Er sagt, bringe mir diese verschiedenen Opfertiere, die wir gelesen haben, nicht wahr? Und teile sie mittendurch. Also das macht Abraham dann, er zerteilt diese Tiere und legt die Stücke einander gegenüber, außer die Vögel, die zerteilt er nicht, die legt er links und rechts hin. Und jetzt gab es so eine Tradition, das wurde damals so gemacht, wenn man einen Bund geschlossen hat, man legte diese Opfertiere einander gegenüber und dann ging man dorthin durch. Wir kennen das aus Jeremia, in Jeremia Kapitel 34, da wird das beschrieben. Für die Notizen ist es Jeremia 34, 18 und 19, wenn ihr es notieren wollt. Da wird beschrieben, wie zwei Fürsten einen Bund machen, wie sie ein Opfertier zerteilen und da beide durchgehen. Und damit galt der Bund als besiegelt. Jetzt Abraham macht sowas Ähnliches. Er zerteilt eine ganze Anzahl an Tieren, alles reine Opfertiere. Und jetzt erwartet man eigentlich, dass Abraham da mitten durchgeht, um diesen Bund zu schließen. Aber der macht das nicht. Nun, die Tiere sind da, Abraham ist da, aber da geht niemand durch, um einen Bund zu schließen. Und dann sehen wir hier später, dass der Abraham einen Traum hat. Und in diesem Traum, die Sonne ging unter und Finsternis und Schrecken überfielen ihn. Und es hieß, deine Nachkommen sollen für wie lange in die Knechtschaft? 400 Jahre. Also Gott gibt ihm eine Verheißung und sagt, es wird was passieren. Für 400 Jahre sind die in der Knechtschaft, aber dann werden sie, wenn die 400 Jahre vollendet sind, mit großer Habe ausziehen und die Leute, die sie geknechtet haben, was passiert mit denen? Die werden gerichtet. Also die einen ziehen mit großer Habe aus und die anderen werden gerichtet. Nach diesen 400 Jahren. Das ist die Verheißung. Nebenbei, das hat was mit uns zu tun. Diese 400 Jahre, die sie doch in die Knechtschaft gehen mussten, wie viele Tage sind das? 400 Jahre, wie viele Tage? Ah, Moment, bevor ihr es losrechnet. Das israelitische Jahr hatte wie viele Tage? 360. Dankeschön, 360, nicht wahr? Da fehlten also eigentlich 5 Tage zu unserem Jahr. Das heißt, wie viele Tage fehlen nach 6 Jahren? Ein Monat. Im 7. Jahr gibt es einen Monat drauf, dann passt der Kalender wieder, nicht wahr? Dann haben sie einen 13. Monat. Also 360 Tage hat so ein Jahr in Israel. Die sagen sich halt, es geht nach dem Mond. Also der Mond ist ja ein Monat, 30 Tage einmal rum, nicht wahr? Wie lang ist ein Jahr? Also ich meine, wie messen wir das astronomisch? Genau, einmal die Erde um die Sonne ist ein Jahr, nicht wahr? Und der Mond, der Monat? Der Mond einmal um die Erde, nicht wahr? Und der Tag? Die Erde um sich selbst und so kommt es zusammen. Also der Monat, 30 Tage. 30 Tage, 12 Monate sind 360. So hat sich damals das Jahr auch zusammengesetzt. Jetzt waren 360 Tage in 400 Jahren. Wie viele Tage haben 400 Jahre? 144.000. Dankeschön. Also 400 Jahre entsprechen 144.000 Tagen. Und diese Zahl 144.000 ist ganz interessant, oder? Kommt die irgendwo aus der Bibel? Woher kennen wir die? Offenbarung. Also Offenbarung taucht zweimal auf, nicht wahr? Offenbarung 7 und Offenbarung 14 spricht beides mal von 144.000, aber da sind es keine Tage, da sind es Menschen. Das ist ein Volk, das zubereitet werden soll. Und sobald es abgeschlossen ist, passiert was. Wenn diese 144.000 vollendet sind, verlässt Christus das Allerheiligste und die Wiederkunft wird vorbereitet. Nun, wenn diese 400 Jahre hier vorbei sind, also diese 144.000 Tage, dann wird auch hier ein Volk in die Freiheit geschickt, während diejenigen, die sie geknechtet haben, gerichtet werden. Also es ist ein Parallelismus, erkennt ihr den? Also es ist ziemlich das Gleiche. Diese 400 mussten erst erfüllt sein, also diese 400 Jahre, wenn die 144.000 da erfüllt sind, dann werden sie in die Freiheit geschickt, während die anderen gerichtet werden. Nun jetzt, warum hat Gott sie denn 400 Jahre lang in die Knechtschaft geschickt?
Ja? Weil, wie sie vorher heißt, die Sünden, wo sie im Land gelebt haben, sind noch im Maß der Sünden noch nicht voll.
Dankeschön, genau. Weil es heißt, das Maß der Sünden der Amoriter ist noch nicht voll. Also die Amoriter, das war eins dieser Völker, die dort lebten. Und deswegen sagt Gott, jetzt müsst ihr erst 400 Jahre in die Knechtschaft gehen und erst nach 400 Jahren werdet ihr wieder befreit werden. Jetzt passiert was Besonderes. Also Gott hat ihnen diese Verheißung gegeben und jetzt heißt es hier ja am Ende nochmal in Vers 17, und es geschah, als die Sonne untergegangen war und es finster geworden war, siehe, da war ein rauchender Glutofen und eine Feuerfackel, die zwischen den Stücken hindurchfuhr. Jetzt sieht Abraham diesen rauchenden Glutofen da. Jetzt sieht er diese Opferstücke, die hat er ja selber hingelegt. Und was schießt er jetzt durch? Eine Feuerfackel, nicht wahr? Da war der Glutofen, da sind diese Opferstücke. Jetzt kommt eine Feuerfackel, geht einmal durch. Jetzt, was ist jetzt gerade passiert? Es wurde ein Bund gemacht, aber Abraham ging gar nicht durch. Gott ging da durch. Also diese Feuerfackel ist doch ein Symbol für, wer hat sein Volk eigentlich befreit als Feuerfackel? Das war Gott nicht, weil der ging doch bei Nacht in einer Feuersäule und bei Tag in einer Rauchsäule. Von wo ging der los? Von wo nach wo? Von Ägypten und nach Kanaan, nicht wahr? Genau. Jetzt haben wir diese Feuersäule, diese Opferstücke, das sind reine Tiere, das ist ein Symbol auf Christus, auf unseren Opfernamen. Aber da war noch dieser Ofen. Und dieser Ofen, der ist besonders. Und den gucken wir uns mal gemeinsam an. Lass uns mal den Ofen angucken in 5. Mose 4, Vers 20. Irgendwie scheint der Ofen was zu tun zu haben mit dem Bund, den Gott hier macht. 5. Mose 4, Vers 20. Da heißt es: Euch aber hat der Herr genommen und herausgeführt aus dem Eisenschmelzofen aus Ägypten, damit ihr sein Eigentumsvolk sein solltet, wie es heute der Fall ist. Euch hat Gott herausgeführt, tatsächlich auch wirklich mit so einer Säule, Gott hat euch herausgeführt aus dem Eisenschmelzofen Ägypten. Also Ägypten wird hier Schmelzofen genannt. Nun, warum schickt Gott sein Volk 400 Jahre lang in einen Schmelzofen?
Zum einen zur Läuterung.
Genau, das sind zwei Dinge. Ne? Also das eine ist, die Sünde der Amoriter ist noch nicht voll. Und das zweite ist zur Läuterung. Zum ersten Punkt, die Sünde der Amoriter ist noch nicht voll. Gott lässt nicht zu, dass die das Land übernehmen, auch wenn, selbst wenn sie da illegal drin wohnen. Er lässt nicht zu, dass Abraham da reingeht und die Leute umbringt. Warum? Weil das Maß der Sünde noch nicht voll ist. Wenn Gott auch nur noch ein Amoriter retten kann, dann rettet er den vorher noch. Und wenn es auch bedeutet, dass sein Volk so lange in die Knechtschaft geht. Das ist ganz interessant, nicht wahr? Warum ist Christus noch nicht wiedergekommen? Weil er noch Leute retten will. Und wenn das auch heißt, dass sein Volk so lange in Knechtschaft lebt. Also, es gab noch Menschen in Kanaan zu retten. Später einmal, als Josua dann einzieht letztendlich nach Kanaan, gab es noch einen Menschen, der gerettet werden konnte. Rahab. Rahab wurde noch gerettet und dann wurde der Bann vollstreckt an dem Land. Jetzt, Gott hatte sein Volk so lange ins Exil geschickt, weil er sagte, das Land könnt ihr euch nicht nehmen, ich kann da vielleicht noch einen Menschen retten, also seid so lange Knechte woanders. Jetzt gab es, das war der eine Grund, aber der andere Grund, das hatte der Bruder schon gesagt, der andere Grund ist, er wollte sein Volk zubereiten, es musste geläutert werden. Und genau das hatte Gott gemacht. Er benutzt die Sklaverei, die Knechtschaft, das Elend, die Not, die sie hatten, um sein Volk zu läutern. Jesaja 48, Vers 10. Jesaja 48, Vers 10. Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen, im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Was heißt geläutert? Siehe, ich habe dich geläutert, im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Geläutert. Ne?
Das ist eigentlich eine Verfeinerung oder Vergütungsprozess.
Ja, Vergütungsprozess, genau, eine Reinigung. Also ich mache ein Metall edler, ich reinige es.
Ja. Und die ganze Schlacke und das ganze unedle Metall kommt da raus.
Genau, also alles, was da noch drin ist, wird rausgezogen. Ich veredle was, ich mache was sauber, ich mache was rein. Jetzt sagt er, ich habe euch geläutert oder geprüft oder gereinigt im Schmelzofen des Elends. Wow. Im Schmelzofen des Elends. Was prüft Gott dort? Was reinigt er dort? Was läutert er da? Nun, in Sprüche, das will ich mal kurz vorlesen, ein Vers, Sprüche 17, Vers 3, für die aufschreiben, können es mitschreiben, 17, Vers 3, ich lese kurz vor, Sprüche 17, 3, der Schmelztiegel prüft das Silber und der Ofen das Gold, der Herr aber prüft die Herzen. Also Gott prüft, läutert oder reinigt die Herzen im Schmelzofen des Elends. Er hat also vor, sein Volk zu befreien, sein Volk zu retten, aber sie müssen erst in die Knechtschaft gehen, aus zwei Gründen. Das eine ist, die Sünde der Amoriter ist noch nicht voll. Das zweite ist, sie müssen noch gereinigt werden. Nun, wie funktioniert das? Dazu erkläre ich ganz kurz, wie so ein Schmelzofen arbeitet. Ja? Also stellt euch vor, das ist ein Schmelzofen, ich bin der Schmelzer und ich möchte gerne reines Gold oder sowas gewinnen. Jetzt sammle ich zuerst Erze. Diese Erze werden gewaschen und dann werde ich diese Erze in eine Wanne, in eine feuerfeste Wanne kippen und diese Wanne in den Ofen schieben. Schließe ich den Ofen und drehe den Ofen hoch. Jetzt in so einem Erz, in so einem Stein, ist da Eisen drin? Ja. Magnesium? Chrom? Vanadium? Kupfer? Gold? Silber? Ja, natürlich. Da sind sämtliche Elemente drin in so einem Stein, oder? Jetzt, was passiert? Jetzt habe ich das Zeug da drin, jetzt drehe ich den Ofen hoch. Zum Beispiel auf 2000 Grad. Jetzt ist mein Ofen 2000 Grad warm. Was passiert mit den Steinen? Die glühen und schmelzen. Also, was ich jetzt habe, ist Magma, Lava. Also, ich habe flüssige Gesteinsmasse in der Schale. Jetzt in dieser flüssigen Gesteinsmasse schwirren jetzt alle diese Elemente rum. Da ist Gold drin und Silber und Blei und was auch immer. Das ist alles in dieser Lava drin. Jetzt will ich aber zum Beispiel das Gold daraus bekommen. Nun, das Blei, das habe ich schon verloren. Wenn ich den Ofen auf 2000 Grad hochheiz, Blei, also wird flüssig bei irgendwie 400 Grad oder so, aber es wird dann nachher gasförmig und verbrennt bei 1700 oder so, ist Blei weg. Also Blei verbrennt wirklich, das ist eine Flamme drüber, dann ist Blei weg. Aber jetzt habe ich da ja immer noch Eisen drin und Silber und verschiedene Erze und das Gold, das ich haben will. Jetzt weiß ich, dass all diese Elemente haben unterschiedliche Schmelztemperaturen, oder? Also Silber schmilzt ungefähr so bei 950 Grad. Jetzt Gold schmilzt ungefähr bei 1100. Eisen schmilzt so bei ungefähr 1600. Vielleicht die dreimal. Also bei 950 Silber, bei ungefähr 1100 Gold und bei 1600 so ungefähr Eisen. Jetzt drehe ich den Ofen runter und drehe den Ofen von 2000 Grad, alles ist flüssig, und drehe den Ofen jetzt runter auf 1300 Grad. Jetzt warte ich, bis der Ofen sich eingestellt hat, er hat 1300 Grad. Was passiert jetzt mit meinem Eisen da drin? Das Eisen flockt aus, nicht wahr? Plötzlich wird das Eisen fest. Der Schmelzer öffnet jetzt den Ofen, zieht die Wanne raus, nimmt seine Kelle und guckt oben rein. Und was sieht er? Die ganze Schlacke, also den ganzen Müll, der sich oben abgesetzt hat. Das so Eisen und Verunreinigungen, die da drin waren. Er nimmt seine Kelle, er zieht den Dreck ab und schmeißt es weg. Jetzt schiebt er die ganze Wanne wieder in den Ofen, schließt den Ofen und dreht die Temperatur wieder etwas weiter runter, noch etwas runter, noch weiter runter. Jedes Mal öffnet er den Ofen und er weiß, da sind ganz viele Elemente und die haben alle andere Schmelztemperaturen. Und so kann er sie immer einzeln abziehen. Zieht den Dreck wieder raus, die Schlacke, schmeißt es weg, alles wieder in den Ofen, stellt eine neue Temperatur ein, öffnet den Ofen wieder, zieht die Wanne raus, sieht die Schlacke, nimmt seine Kelle, zieht die Schlacke weg, schmeißt es weg. Und dieser Prozess läuft so weiter. Vor allem immer wieder und immer wieder nimmt der Schmelzer diesen Dreck darunter. Und jetzt gucken wir in Maleachi im dritten Kapitel, wer dieser Schmelzer ist. Maleachi 3. Und wir lesen hier die ersten drei Verse. Maleachi, das ist der letzte Prophet im Alten Testament. Maleachi 3, Verse 1 bis 3. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscher. Wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen und wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Nun, wer ist der Schmelzer? Gott selber, Jesus Christus. Jetzt, er sagt, er wird schmelzen und waschen. Nun, was meint das denn? Also, ich habe jetzt meinen Ofen und ich drehe die Temperatur mal weiter runter und jedes Mal öffne ich den Ofen, ziehe die Schlacke ab und schmeiße die Schlacke weg. Jetzt irgendwann komme ich an einen Punkt, wenn ich das Silber da rauskriegen will, Silberschmelzpunkt ist unterhalb von Gold. Jetzt, wie kriege ich das Silber aus der Masse raus? Ich weiß, heute macht man es mit Chlorgas. Man bläst einfach Chlorgas drauf und dann kommt das Silber hoch. Früher hat man es mit Seifenlauge gemacht in der Antike. Man hat Seifenlauge genommen, Seifenlauge draufgetan, dann flockte das Silber raus. Das wurde so gemacht und das ist interessanterweise auch hier der Fall, wenn es hier heißt, er ist wie, wie die Lauge der Wäscher. Also er zieht die Metalle raus. In der Metallurgie wurden verschiedene Elemente entweder durch Hitze oder durch Zusatzstoffe herausgeläutert. In dem Fall mit Seifenlauge zog man das Silber heraus oder durch die Temperatur konnte man zum Beispiel einzelne Elemente abscheiden. Jetzt der Schmelzer ist Christus. Christus selbst also schmilzt uns, läutert uns, reinigt uns im Ofen des Elends. Also er schiebt mich dort hinein, weil er was Edles aus mir machen will. Also Gold. Was? Was ist die Meldung?
Er will sein Angesicht haben.
Genau. Die Idee ist, in der Antike war das tatsächlich so. Also in der Antike hat der Schmelzer irgendwo mal die Tür aufgemacht und er zog die Wanne raus, nahm die Kelle, um die Schlacke abzuziehen, blickt oben drauf. Man sieht aber keine Schlacke, sondern sieht sein eigenes Angesicht. Und man wusste in der Antike, sobald du dein Spiegelbild darauf siehst, ist das Metall rein. Und das ist hochinteressant für uns. Denn wenn Christus der Schmelzer ist nach Maleachi, Maleachi sagt, er, der Herr selber, ist der Schmelzer. Wenn Christus in dein Herz hineinblickt, mit seiner Kelle, und er sieht sein eigenes Ebenbild, sein Angesicht in dir, bist du rein. Und es funktioniert ja so. Wenn Christus mich läutern will, er will mich reinigen und in meinem Leben kommen schlechte Situationen, irgendwas kommt auf mich zu, irgendwas, wo ich denke, wow, warum geht es mir so? Und ich sehe Sünde plötzlich in meinem Leben, dann sage ich zu Herr, ich habe gesündigt. Ich bin versucht zu sündigen, bitte hilf mir. Schmelzer öffnet den Ofen, nimmt seine Kelle und zieht die Sünde von meinem Herzen weg. Jetzt ist die Sünde weg. Macht das wieder los. Und jetzt frage ich mich, geht es in meinem Leben nun besser oder schlechter? Und ich werde sehen, oh, es kommen wieder Situationen in meinem Leben, wo Dinge offenbart werden in meinem Herzen, von denen ich vielleicht gar nicht wusste, dass sie da sind. Neigung zu Sünde, die da gar nicht drin sein dürfen. Jetzt, Christus möchte die immer wegnehmen. Er möchte die wegschmeißen. Aber ich muss sie sehen. Ich muss sie also zu ihm bringen. Ich muss erst sehen, dass ich da eine Schwierigkeit habe, dass mein Herz da in die Sünde hinein neigt. Und ich sage ihm, bitte läute das aus meinem Herzen raus. Bitte nimm die Sünde weg. Und er nimmt sie weg. Und es ist ein Prozess, also sowas dauert ein bisschen, bis man reines Metall hat. Nun, mit Israel hat Gott das versucht. Gott hatte versucht, Israel zu reinigen. Aber er hat es nicht geschafft. Und der traurige Text, den lesen wir in Jeremia 6. In Jeremia 6. Und wir lesen hier die letzten vier Verse, 27 bis 30. Jeremia 6, Vers 27. Ich habe dich zum Prüfer über mein Volk bestellt, zum Goldprüfer, damit du ihren Weg erkennst und prüfst. Sie sind alle widerspenstige Empörer, gehen als Verleumder umher. Erz und Eisen sind sie, Verderber alle miteinander. Der Blasebalg schnaubt, vom Feuer ist das Blei verzerrt. Vergebens hat man geschmolzen und geschmolzen. Die Bösen werden doch nicht ausgeschieden. Verworfenes Silber nennt man sie, weil der Herr sie verworfen hat. Nun, Gott hat versucht, Israel zu reinigen, Israel zu läutern. Aber sie haben immer wieder sich dagegen. Er hat versucht, das Böse aus dem Volk rauszukriegen, aber es hat nicht geklappt. Immer wenn Israel was Böses gemacht hat, hat Gott ihnen das ganz schnell gezeigt. Zum Beispiel hat er sich zurückgezogen. Oder er sagt in einigen Versen, wenn ich die Pest in das Land sende oder wenn ich die Ernten ausfallen lasse oder wenn ich den Feind kommen lasse. Und er möchte, dass sie sehen, dass Israel sieht, oh, wir sind jetzt im Elend. Und dort im Elend, dass sie sich auf den Herrn besinnen. Sie haben, als ihnen gut ging, den Herrn vergessen. Und jetzt lässt Gott zum Beispiel einen Feind kommen. Passierte das manchmal, dass sie wieder umgekehrt sind zum Herrn und Gott konnte das Volk so retten, konnte also anfangen, die Bösen auszuscheiden. Aber manchmal, und es passierte leider, umso älter Israel, umso älter das Volk wurde, umso öfter passierte das, wenn zum Beispiel ein Feind kam, um sie anzugreifen, haben sie Hilfe bei einem anderen gesucht, zum Beispiel bei Ägypten, wenn Assyrien angegriffen hat. Oder sie haben anderen Göttern geopfert, wenn ihre Ernte schlecht war. Sie haben ihre Abhängigkeit von Gott nicht mehr klar gesehen und ihr Leben ging runter. Gott hat immer versucht, wenn irgendwas passierte im Volk, ich muss ihnen zeigen, dass ich da bin. Und er hat das Elend kommen lassen, vor dem er sie sonst immer bewahrt hat. Gott hat sie immer bewahrt. Und dann hat er das Elend mal kommen lassen und anstatt ihn wieder zu suchen, haben sie dann andere Götter gesucht oder Hilfe bei Menschen gesucht oder irgendwas. Und Gott hat gesagt, ich habe geprüft, ich habe so gekämpft um die. Ich habe geschmolzen und geschmolzen. Der Blasebalg schnaubt, vom Feuer ist das Blei verzehrt. Ich habe so gekämpft, dass sie rein wären wie Gold. Aber sie konnten nicht. Verworfenes Silber nennt man sie. Sie sind alle Erz und Schlacke. Gott hat gekämpft um dieses Volk und es hat es nicht angenommen. Es hat diese Herzensprüfung nicht haben wollen. Nun, Jesus prüft uns ebenso. Er versucht, unsere Herzen zu reinigen. Er möchte, dass sein Angesicht in deinem Herzen steht. Wie macht er das jetzt? Nun, er schickt uns zum Beispiel ins Elend. Das versteht mich nicht falsch. Wenn wir in dieses Elend kommen, ist es eigentlich ein Grund zur Freude für uns. Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Also, da ist nichts Böses dran. Denn denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Also, wenn wir in so eine Situation hineinkommen, muss sie uns zum Besten dienen. Und Gott lässt das sogar zu, die Situation, weil er uns liebt. Gott kann ja alles verhindern, aber er tut solche Sachen nicht. Lasst mich da ein Beispiel nennen. Stellt euch vor, ihr habt in eurem Job, euer Chef kommt auf euch zu, also ihr seid angestellt irgendwo und euer Chef kommt auf euch zu, sagt, lieber Mitarbeiter, ich schätze deinen Dienst hier sehr, wir müssen aber ein paar Strukturen bei uns ändern, ab nächste Woche wird auch samstags gearbeitet. Und jetzt denkst du, wow, das kann ich nicht, das will ich nicht. Das ist Gottes Ruhetag. Dein Chef hatte keine Ahnung, dass du den Sabbat hältst. Du hast es ihm nie gesagt. Du hast immer so ein bisschen, wenn die Kollegen gefragt haben, naja. Du hast es nie wirklich bekannt. Jetzt kommt der Chef auf dich zu und sagt, du, am nächsten Sabbat wird gearbeitet, auch die folgenden Sabbate. Wenn sowas passiert, manchmal denken die Christen dann, warum passiert mir das? Ich war immer so treu in allem, was ich gemacht habe. Ich war immer jeden Sabbat im Gottesdienst, ich habe meinen Zehnten gezahlt, ich war immer gut zu den Geschwistern, ich habe Sabbatgruppen geleitet, ich habe das und das und das alles gemacht und mir, guten Christ, passiert sowas. Herr, wo bist du? Warum ich? Es gibt so viele Menschen, warum ich? Ich versuche da wirklich dir nachzufolgen. Nun, Christus hat was vor, er möchte dich retten. Denn stell dir vor, du schaffst das wirklich, durch deinen Job zu kommen, ohne deinen Glauben dazu bekennen. Christus sagt, wer mich bekennt vor den Menschen, den werde ich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber nicht bekennt vor den Menschen, den werde auch ich nicht bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wenn Christus im Gericht aber nicht für mich aufsteht, bin ich verloren. Er ist der einzige Weg zum Vater. Jetzt stell dir vor, ich schaffe es nicht, warum auch immer, mich zu Christus zu bekennen in allen meinen Lebenslagen, sondern ich bin so eine gespaltene Persönlichkeit irgendwie. Ich mache meinen Job und ich mache irgendwie meine anderen Sachen. Nun, Christus weiß, so kann er mich nicht retten. Also er muss was ändern. Er möchte, dass ich in meinem Leben mich zu ihm bekenne, in Wort und Tat. Jetzt weiß er, ich gehe verloren, wenn ich das nicht tue. Aber Christus lässt mich nicht verloren gehen. Christus ist so unendlich weise und so gütig. Dann schickt er halt den Chef, der mich darauf anspricht. Sagt, dann müssen wir halt Sabbat mal arbeiten. Jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, nein, Moment, ich nicht, ich bin Christ. Oder ich kann sagen, Mensch, ich will irgendwie Es gibt Christen, die haben nicht bekannt, dass sie zu Gott gehören. Die sind zum Arzt, haben sich einen blauen Schein geholt. Also so ein Gelb-Schein. Rosa sind die heute. Rosa Schein geholt. Und gesagt, eigentlich bin ich krank. Die sind dann eine Woche nicht zur Arbeit gegangen. Haben sich aber gewundert, dass nach einer gewissen Dauer der Chef nochmal zu ihnen kommt und sagt, du musst mal am Sabbat arbeiten. Warum das? Naja, weil Gott uns nicht aufgibt. Wenn wir kommen in eine Situation hinein, und wir können den guten oder den schlechten Weg wählen. Wähle ich den schlechten Weg, also in dem Fall, ich lüge, wird Gott mich deswegen ja nicht aufgeben. Er schickt mich einfach in den Kreis. Ich darf diese Prüfung nochmal machen. Also ich werde nach ein paar Monaten werde ich wieder in der gleichen Situation stehen. Und ich denke so, Gott, warum passiert mir das schon wieder? Ich dachte, ich bin raus aus der Nummer. Wo ich dann wieder mit einer Lüge mich irgendwie rausmanövriere, mit irgendetwas, aber ich bekenne mich nicht. Gott gibt mich nicht auf. Gott liebt dich. Gehst du nochmal in die Runde. Gott wird dein Herz um jeden Preis will er dein Herz läutern. Er will sich zu dir bekennen im Gericht. Er muss sich zu dir bekennen im Gericht, weil er dich retten will. Also wird er alles versuchen, dass du dich hier auf Erden zu ihm bekennst. Und Gott ist so gut. Denk mal an Nebukadnezar. Nebukadnezar, der König von Babylon. Also wir würden sagen, naja, schon ein besonderer Mensch im Verhältnis zu Israel, der große Feind, der den Tempel zerstört hat und alles. Und diesen Menschen, den möchte Gott gerne retten. Nebukadnezar, im Höhepunkt seiner Macht, geht er auf seine Dachterrasse, stolziert auf seinem Dach rum, blickt über Babylon und sagt, das alles habe ich geschaffen. Ich bin so ein intelligenter Kerl, ich war das. Nun, Gott will ihm helfen und er schickt den Propheten Daniel zu ihm. Und Daniel sagt, hey, gib Gott die Ehre. Gott setzt Könige ein und setzt Könige ab. Er hat dir dein Reich gegeben. Das warst nicht du. Nebukadnezar nimmt das wohl zur Kenntnis, aber die Bibel sagt, ein Jahr später rennt er wieder auf seiner Dachterrasse rum, überblickt sein Reich und sagt, das alles habe ich geschaffen. Meine Macht, meine Intelligenz, das war ich. Nun, Gott möchte Nebukadnezar aber nicht aufgeben. Er hat sogar schon Propheten hingeschickt, um ihn zu warnen. Aber jetzt ein Jahr später macht er den gleichen Fehler. Und Gott, er könnte ihn jetzt aufgeben, aber Gott möchte Nebukadnezar retten. Also was macht er?
Rohkost.
Rohkost. Was hast du lieb gesagt? Genau. Was nimmt er ihm?
Sein Reich.
Sein Reich durfte er behalten.
Sein Verstand.
Sein Verstand, ja? Also quasi übertragen, genau. Also auf sein Verstand hat er sich gerühmt. Ich habe das alles geschaffen, weil ich so ein großer, toller Kerl bin. Und genau den Verstand nimmt er ihm weg. Für eine lange Zeit übrigens. Für 7 Jahre. Nebukadnezar lebte 7 Jahre lang wirklich wie ein Tier, wie ein Ochse auf dem Feld. Er hat das Gras gefressen, seine Haare nicht geschnitten, er hat seine Nägel nicht geschnitten. Das lesen wir in der Bibel. Wenn wir die alten Dokumente in Babylon, die sind da aufgezeichnet, wenn wir lesen, was seine Mitarbeiter, seine Ratgeber geschrieben haben, die sagen, er erkannte nicht mal mehr seine Familie in dieser Zeit. Er wusste gar nicht, wer das für Menschen sind. Und nach 7 Jahren war plötzlich sein Verstand wieder da. Die Bibel sagt, in dem Moment, er hat gemerkt, Gott war es. Das heißt, sein Verstand war noch so weit da, dass er noch erkennen konnte, ist das Reich von Gott oder von mir? Er hat sich verhalten wie ein Tier, hat gelebt wie ein Tier. Gott hat ihm das ja weggenommen, diese Erstlingsgabe des Geistes. Er konnte über viele Dinge nicht mehr nachdenken. Aber er konnte noch darüber nachdenken. Und als er das gemacht hat und als er gesagt hat, das habe ich wirklich von Gott, hat Gott ihm sofort den Verstand wiedergegeben. Und er wurde wieder eingesetzt. Und ich bin mir ganz sicher, Nebukadnezar wird gerettet werden am Ende. Er wird im neuen Jerusalem zu finden sein. Nun, Gott nimmt Nebukadnezar den Verstand, für den er sich so gerühmt hat. Gott hat 1000 Wege, versteht mich nicht falsch, er kann auch andere Dinge machen, aber er wird seine Kinder nicht einfach aufgeben. Er kämpft um die wie ein Löwe. Wenn einer sich seiner Schönheit zum Beispiel rühmt, er ist so ein hübscher Kerl und die anderen, die sind halt nicht so toll, versteht mich nicht falsch, ganz klares Beispiel. Gott will denjenigen retten, aber er kann ihn ja so nicht ins neue Jerusalem bringen. Denn ich brauche 2 Dinge im Leben, Sündvergebung und Heiligung. Diese beiden Dinge gehören zusammen, also Sündvergebung und Herzensumkehr. Jetzt Sündvergebung hat Christus am Kreuz getan, das hat er für uns getan und Sünden sind vergeben. Aber Herzensumkehr, also Heiligung, ist ein Prozess. Jetzt, wenn ich mich rühme, dass ich viel hübscher bin als die anderen, denkt an Luzifer, das war bei ihm so. Was kann Gott jetzt machen zum Beispiel? Er hat 1000 Wege, verstehe mich nicht falsch, aber als Beispiel, wenn Nebukadnezar hat den Verstand genommen, er könnte einem die Schönheit nehmen. Also zum Beispiel ein Unfall oder was auch immer. Also Gott weiß bessere Dinge. Aber Gott wird eingreifen, bevor er sein Kind verloren gibt. Er wird irgendwas tun. Aber Gott ist so gütig, Er lässt Dinge in unserem Leben zu, also Dinge, die im Schmelzofen passieren, lässt er zu, damit sie unserer Heiligung dienen, unserer Veredelung. Aber Gott verhindert auch ganz viele Dinge, und das gucken wir uns mal an im 1. Korinther 10, Vers 13. 1. Korinther 10, Vers 13. Hier heißt es, also Paulus sagt, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung getroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Versteht mich nicht falsch, Gott versucht niemanden, aber Gott lässt so eine Sachen zu. Da kommt Versuchung an mich ran, also stell dir vor, der Teufel will dich versuchen, er will dich umbringen, er will dich in eine Situation bringen, in der du auf jeden Fall Gott absagen musst. Also eine Riesenversuchung kommt auf dich zu. Jetzt Gott guckt sich das an, was der Satan davor hat. Und wenn diese Versuchung zu groß für dich ist, was wird Gott machen? Er wird sagen, nein. Er wird sagen, so weit darfst du gehen. So wie bei Hiob, nicht wahr? Hiob wollte, also Satan wollte ganz schlimme Dinge mit Hiob machen. Und Gott hat immer so Stück für Stück erlaubt, was Satan tun darf. Satan musste immer erst fragen, ob er das tun darf. Und das ist auf der Welt, das ist ja ein Gleichnis für das, wie es auf der Welt ist. Der Teufel würde gerne Dinge tun, aber Gott verhindert die meisten Dinge. Und er lässt nur das zu, was uns dient. Also eine Versuchung, die zu groß ist für mich, kann gar nicht an mich rankommen. Das verhindert Gott. Das heißt, ich kann mich freuen, wenn eine Versuchung auf mich zukommt, weil ich weiß, wenn die Versuchung hier ist, traut Gott mir zu, dass ich den richtigen Weg gehen kann. So wie bei Hiob. Siehst du, mein Knecht Ronny. Du kannst das mit ihm tun, er wird treu sein. Siehst du, mein Knecht Sebastian. Du kannst das mit ihm tun, aber er wird treu sein. Gott verhindert, dass da zu viel dazukommt. Also Gott traut dir das zu. Wenn es zu groß wäre für dich, würde es Gott nicht zulassen. Wenn du jetzt, du kannst den falschen Weg wählen. Das wäre traurig. Gott wird dann weiter um dich kämpfen. Du wirst wahrscheinlich ein bisschen im Kreis rennen müssen in deinem Leben. Oder du kannst den richtigen Weg wählen. Das führt dazu, dass dein Herz veredelt wird. Etwas verändert sich in deinem Herzen. Wir treffen also jeden Tag Entscheidungen. Unser Ich muss kleiner werden und Gott muss wachsen. Also so wie Johannes der Täufer sagt, ich aber muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Oder Paulus, der sagt, ich sterbe täglich. Jeden Tag stirbt mein altes Ich ein Stückchen. In den Situationen, in den Dingen, in die ich hineinkomme. Das, was ich sehe auf der Welt, das, was mein Leben prägt, das prägt auch wirklich mein Herz. Es wird dadurch veredelt. Oder denken wir kurz an die Geschichte von Josef. Ich habe da vorhin schon kurz oben drüber gesprochen. An Josef in Ägypten, der ist bekannt, oder? Kennt jeder Josef? Dass wir die Geschichte nicht wiederholen müssen? Wahrscheinlich. Josef in Ägypten, das war der zweitjüngste, muss man sagen. Benjamin kam noch. Also der junge Sohn von Jakob. Und er weiß als Kind, sein Vater hat ihn besonders, mit besonderer Ehre ausgestellt, besonders lieb. Von seinen anderen Söhnen hat er nicht so viel gehalten. Steht im 1. Mose, warum. Er hat den Josef dann so einen bunten Mantel gegeben. Und Josef stolzierte vor seinen Brüdern damit auf und ab und sagte, hey, was bin ich für ein schöner Kerl. Er ist was Besonderes, er hat diesen Mantel. Nun, Ellen White schreibt dazu, sein Vater hat den Josef ein bisschen verzogen. Also, da war so ein bisschen Stolz im Herzen. Nun, Gott hatte einen wunderbaren Weg mit Josef. Gott wollte Josef nach ganz oben bringen, das Königreich Ägypten. Jetzt stellt euch vor, Josef, der kleine Josef, bisschen verzogen, hat etwas Stolz im Herzen und Gott nimmt ihn und setzt ihn auf den Thron in Ägypten. Was wäre mit Josef passiert? Der Stolz wäre und er wäre gestorben. Er hätte Josef verloren. Das macht Gott auf keinen Fall. Was muss Gott also tun? Er muss den Josef erst vorbereiten, damit er das machen kann. Und bei Josef sah das wie aus? Radikal. Er wurde in die Sklaverei verkauft. Er war der freiheitsliebende Liebling seines Vaters und plötzlich wird er Sklave. Plötzlich unter dem Joch eines anderen und muss für den arbeiten. Natürlich ohne Bezahlung, er ist Sklave. Jetzt er arbeitet und macht, was nicht sein Eigentum ist. Er zieht Gewächse auf, die nicht ihm gehören. Er kümmert sich um Dinge, von denen er nichts hat. Aber war ein guter oder ein schlechter Sklave? Er war der beste Sklave, nicht wahr? Er macht es sogar zum Obersklaven. Nun, in dieser Situation passiert ihm was, nämlich sein sein Herr, der Potiphar, hatte eine Frau und die Frau versucht, ihn zu verführen. Und Josef sagt, wie könnte ich Gott so etwas antun? Und sagt sich los von dieser Frau, was dazu führt, dass die Frau ihn anklagt bei Potiphar. Also die Frau verklagt Josef, dass er sie vergewaltigen wollte. Dafür kommt Josef ins Gefängnis. Josef sitzt mehrere Jahre im Gefängnis. Der muss sich gedacht haben, Gott, wo bist du? Ich war dir treu. Ich bin noch dein Kind. Du bist doch der richtige Gott, nicht die Götter der Ägypter. Warum passiert mir das? Ich werde von zu Hause entführt. Ich habe noch nichts Böses gemacht. Ich wurde von meinen Brüdern verraten. Ich bin Sklave geworden. Jetzt sitze ich für mehrere Jahre im Gefängnis. Das muss ein Elend gewesen sein. War er ein guter Gefangener oder schlechter Gefangener? Leider war ein guter Gefangener. Er war an den kleinen Dingen treu. Die kleinen Dinge, die Gott ihm gegeben hat, er war treu. Es war nicht schön, was er bekommen hat, aber er war treu. Jetzt da unten im Elend passiert was mit seinem Herzen. Und das gucken wir uns mal ganz kurz an, die Geschichte von Josef. Da gehen wir mal kurz rein. Aber nicht ins erste Buch Mose, sondern in die Psalme. Wir gehen in Psalm 105. Das ist nämlich die Kurzzusammenfassung davon. Psalm 105. Und wir lesen die Verse 17 bis 20. Psalm 105, 17 bis 20. Er sandte einen Mann vor ihn her. Josef wurde als Knecht verkauft. Sie zwangen seinen Fuß in einen Stock. Sein Hals kam ins Eisen. Bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Achso, Vers 20 können wir auch lesen. Der König sandte hin und befreite ihn, der die Völker beherrschte, ließ ihn los. Also Josef kam in dieses Elend, also erst die Sklaverei, dann zwang man seinen Fuß in den Stock, dann kam er auch ins Gefängnis. Aber dann, sobald sein Wort eintraf, sobald sein Herz geläutert war, hat Gott ihn sofort da rausgeholt, denn Gott hat da gar keine Freude dran. Warum soll Josef im Gefängnis sitzen, ohne dass es irgendwas bringt? Also er wollte sein Herz reinigen und der Psalm hier sagt, sobald er geläutert war, sobald sein Herz geläutert war, hat er ihn sofort aus dem Gefängnis rausgebracht. Und warum sollte er ihn noch länger da stehen lassen? Und er hat ihn gleich nach ganz oben in Ägypten gesetzt. Er wurde Großvisier, er wurde Mundschenk, er wurde Oberster in Ägypten. So ist Gottes Weg manchmal mit uns. Also wenn wir große Pläne haben und wir wissen ja, betet um große Dinge, aber seid treu in den Kleinen. Wenn ihr für große Dinge betet, Gott, ich möchte das und das machen, das ist mein Traum, da möchte ich dir dienen. Und ihr betet das im Namen Jesu, also im Namen Jesu heißt nicht am Ende zu sagen, im Namen Jesu, sondern im Namen Jesu heißt, ihr sagt das, was Jesus sagen würde. Also Jesus und ihr seid eins, ist ein Geist mit Gott. Also Christus war Licht auf dieser Welt, ihr sollt Licht auf dieser Welt sein. Christus hat das Heil der Welt gesucht, ihr sollt das Heil dieser Welt suchen, ihr sollt Menschen retten. Betet ihr jetzt also im Namen Jesu, also das, was Jesus auch beten würde, wird jedes Wort beim Vater auch angenommen und umgesetzt. Wenn ihr, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich auch tun. Alles. Ich bitte also um die großen Dinge, aber würde Gott mich jetzt nehmen und mich in diese große Position hineinsetzen, dass er vielleicht die Welt verändern, er würde mich da reinsetzen und mein Herz ist nicht verändert, würde er mich umbringen. Weil ich würde wahrscheinlich von Stolz erfüllt werden und würde Gott verlieren. Also, wenn ich für die großen Dinge bete, muss ich anfangen, klein treu zu sein. Ich muss also Schritte gehen. Und diese Schritte gehen manchmal durchs Elend, durch den Ofen des Elends. Also Gott verändert mich jetzt. Manchmal ist das Sklavenarbeit, manchmal ist das Gefangenschaft. Also, aber mit dem Endziel, das Gott vorhatte, das Gebet. Das, was ich erbeten hatte, bitte lass mich zum Missionar für diesen Ort werden. Oder bitte hilf, dass unsere Gemeinde da und da wachsen kann. Oder was auch immer ihr beten wollt, auch wirklich große Dinge. Ich möchte eine Firma aufbauen, die die Mission unterstützt. Wenn ihr für solche Dinge betet, lasst euch auch läutern. Also von heute auf morgen, Gott reinigt euer Herz, weil er euch dahin haben will. Aber Gott, es ist wichtiger, euch nicht zu verlieren, als dieses Unternehmen. Wenn du das nicht kannst, kann Gott einen anderen senden. Gott wird dich nicht in eine Position setzen, in der du zugrunde gehst. Wenn es dein Ziel ist, das zu haben, lass dich von Gott läutern. Sei im Kleinen treu, so wie Josef als Sklave und später auch als Gefangener. Und dann wird es auch in deinem Leben eintreffen. Diese Treue ist ein Vorbild und der Ofen, wie Gott uns läutert. Nun, wir kennen das schon so ein bisschen von Petrus. Petrus spricht nämlich davon, denn Petrus hatte dasselbe durchgemacht. Wir gehen mal in den Petrusbrief, nämlich in den ersten, und da lesen wir, was Petrus dazu schreibt. Petrus musste den gleichen Weg gehen, wie auch Josef, wie auch Abraham, wie auch alle anderen vor ihm. 1. Petrus, wir lesen Kapitel 1 und wir lesen Verse 3 bis 9. Ein ganzes Stück. Aber wir lesen 6 bis 9, brauche nicht so weit. 6 bis 9. 1. Petrus 1, 6 bis 9. Petrus sagt, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, und an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubeln freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Also Petrus wusste, dass wir eine Zeit leiden werden. Er sagt, ihr werdet euch später jubeln freuen mit unaussprechlicher Freude. Ihr könnt euch heute auf Erden gar nicht vorstellen, wie ihr euch später mal freuen werdet, wenn die Tore Jerusalems für euch aufgehen. Diese Freude gibt es vielleicht auf Erden noch nicht. Ihr werdet sie aber eines Tages erleben, die ihr jetzt für eine kleine Zeit leiden müsst. Weil ihr vorbereitet werden müsst, um dort einzuziehen. Petrus sagt dann später, wir gehen mal ins 4. Kapitel und lesen Vers 12 und 13. 1. Petrus 4, ab Vers 12. Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Sondern in dem Maß, wie ihr Anteil habt an den Leiden des Christus, freut euch, damit ihr euch auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freuen könnt. Er sagt, lasst euch unter die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden, als widerführe euch etwas Fremdartiges. Wisst ihr, manchmal sagen, Moment mal, ich bin ein Christ, muss es gut gehen. Aber gut gehen heißt nicht, dass die Dinge auf der Welt mir Freude machen werden, sondern dass Christus in meinem Herzen wohnt und eine Frucht des Geistes ist Freude. Also es gibt heute so ein Evangelium, das verkündet wird. Es ist ein ganz gefährliches Evangelium, das ist aus Nordamerika mal rübergeschwappt. Da hieß es, wenn du zu Christus gehörst, wird Gott dich immer segnen, dir geht es immer gut materiell und du wirst alles haben, was du brauchst. Wir nennen das heute das Wohlstandsevangelium. Und dieses Wohlstandsevangelium, gepredigt heute stark in Nordamerika, schwappte irgendwo nach Afrika rüber. Man hat sich gewundert, warum viele afrikanische Länder das angenommen haben, gerade die armen Länder. In den USA hat man gedacht, okay, das sind viele Reiche, haben sich diesen Kreisen angeschlossen. Haben gesagt, ja genau, weil wir so gute Christen sind, deswegen sind wir so gesegnet. Aber in den armen Ländern in Afrika ist das passiert, weil die Menschen gesagt haben, ja, ich will auch den Reichtum haben. Also möchte ich auch zu Gott gehören. Das ist seltsam, das ist ein komisches Evangelium. Denn Gott möchte uns retten und nicht uns mit dieser Welt verbinden. Also er möchte uns von dieser Welt losreißen. Glaubt nicht, euch widerfährt etwas Fremdartiges, wenn ihr leiden müsst. Denn Leiden soll uns ja helfen, unser Herz zu verändern. Wir sehen unsere Sünde, bringen diese Sünde vor Gott, sagen, guck mal, so sieht mein Herz aus, bitte hilf mir. Er nimmt die Schlacke weg, die Sünde, und schmeißt sie ins äußerste Meer. Und dann kann es ja sein, Ronny hat dann noch so einen blinden Fleck irgendwo im Herzen. Und Gott dreht die Temperatur des Ofens woanders hin. Ich werde in eine andere Situation hineinkommen und dort werde ich vielleicht wieder sehen, wow, da ist ja immer noch Sünde in meinem Herzen. Ich habe völlig falsch reagiert. Ich bringe diese Sünde zu Christus und sage, bitte vergib mir und bitte, bitte ändere mein Herz. Ich will das da nicht drin haben. Ich will dir folgen und nicht den falschen Wegen. Christus wird den Ofen wieder aufmachen, wird mich rausnehmen, wird die Sünde wegnehmen, sie ins äußerste Meer schmeißen. Und irgendwann ist der Prozess in mir auch zu Ende. Christus schaut in mein Herz und er sieht sein Ebenbild. Und dann kann er mich zur Ruhe legen. Dann ist alles gut. Wenn ich also das ganz angenommen habe, Christi. Und denkt jetzt nicht, ich muss alles wissen, was Christus weiß. Das werde ich nie bis in Ewigkeit. Mein Herz muss mich zu Christus ziehen. Also ich muss Liebe im Herzen haben. Gottes Gesetz ist Liebe. Liebe muss in mein Herz hinein. Wenn das da drin steht, dann ist der Charakter Christi in meinem Herzen. Liebe zu Gott und Liebe zu meinem Nächsten. Und jetzt gerade in der letzten Zeit, in der wir leben, ist dieser Ofen besonders heiß. Und es wird noch schlimmer werden, umso weiter wir zum Ende kommen, umso weiter wir der Wiederkunft Christi uns nähern, umso heißer wird es. Umso größer werden auch die Glaubensprüfungen. Es wird eine Zeit geben, so schlimm, wie sie noch nie gewesen ist. Und wir kennen das. In dem Gleichnis, in dem Bildnis wurde uns das schon gezeigt. Wir kennen alle das Buch Daniel und die Geschichte im dritten Kapitel, wo sie so ein Standbild machen, so aus Gold, ein goldenes Standbild. Hat Nebukadnezar anfertigen lassen und er ruft die Menschen herbei, das sollen sie anbeten. Kennt ihr die Geschichte? Nun, was ist da eigentlich passiert? Also Nebukadnezar hat ein großes Bild aus Gold machen lassen und jetzt wen hat er gerufen? Wer sollte das anbeten? Alle Oberen, die ganzen Machthaber, all die Regenten, nicht wahr? Alle, die politisch irgendwie involviert waren, die sollten aus allen Provinzen, ich glaube 123 waren das, aus allen Provinzen kommen und sollten davor niederfallen. Wenn was passiert, sollen die niederfallen? Wenn die Musik ertönt. Also Musik sollte spielen. Wenn die Musik spielt, sollten die alle niederfallen, sollten dieses Bild anbeten. Jetzt, das ist ein Bildnis für die letzten Tage. Denn wer die Offenbarung kennt, es wird wieder ein Bildnis errichtet. Ich war das Bild des Tieres. Es wird wieder was gebaut. Und wieder werden alle politischen Machthaber der Welt aus allen Provinzen zusammengezogen. Und sie sollen dieses Bild anbeten. Wie werden die verbunden? Naja, heute würden wir sagen, ökumenische Bewegungen, zum Beispiel durch Musik oder verschiedene Dinge, werden die Leute zusammengezogen, um das zu tun. Jetzt ohne uns weiter darüber zu unterhalten, was das alles für einen Symbolcharakter für unsere Zeit hat, alle fielen nieder, außer dreien. Schadrach, Meschach und Abednego. Diese drei, die Freunde Daniels, wurden natürlich gesehen. Stellt euch vor, ihr seid in einer Menge von 10.000 Leuten. Alle fallen nieder und ihr drei steht. Jetzt gucken natürlich alle, die niedergefallen sind, zu euch hoch. Hey, Musik spielt. Jetzt fallen wir nicht nieder, wenn um dich rum 10.000 Leute auf dem Boden liegen. Und das mit Musik oder rums und alle runter. Und du stehst. Stupst dich dein Nebenmann an und sagst, runter. Der König guckt schon. Und sagst, ich falle nicht nieder. Schaff das mal. Das ist echt eine Probe. Und jetzt kommen die Soldaten, kommen zu dir, sagen, kommt mal raus, ihr drei. Ihr drei werdet rausgeführt aus der Menge und ihr werdet zum König gebracht, zu Nebukadnezar. Und Nebukadnezar erkennt euch und sagt, oh, das sind doch gute, treue Beamte, die ich habe. Die sind wirklich gut und ich kann mich auf die verlassen. Ihr werdet also vorgeführt und der König sagt, was ist denn passiert? Und sagt die Wache, naja, die sind nicht niedergefallen. Die sind einfach stehen geblieben, obwohl die Musik spielt, die sollten das Standbild anbeten, aber sie haben es nicht gemacht. Und dann sagt der König, naja, er mag euch ja. Er sagt, wisst ihr was, vielleicht habt ihr es einfach nicht richtig gehört. Waren ja nur 1.000 Instrumente, die gespielt haben. Ich gebe euch mal noch eine Chance. Wir machen das Ganze nochmal, den ganzen Zirkus. Ihr geht also mit raus, wir machen die Musik nochmal an und wenn die Musik spielt, fallt ihr einfach mit nieder. Ich will euch ja nichts Böses. Wäre ja verrückt, dass ihr jetzt die Todesstrafe kriegt für nichts. Ihr seid gute Beamte. Nun, Schadrach, Meschach und Abednego sagen, König, wir haben es nicht nötig, dir darauf zu antworten. Überlegt euch mal die Antwort. Wir haben es nicht nötig, dir darauf zu antworten. Wenn es Gott gefällt, dass wir in den Ofen geschmissen werden, wir da verbrennen, verbrennen wir. Wenn Gott uns leben lassen möchte, bleiben wir am Leben. Wir haben es nicht mal nötig. Jetzt, diese Situation kann in Zukunft auch zu uns kommen. War der Ofen eigentlich heiß? Der war 7-mal heißer. Das war wirklich eine Prüfung. Der Ofen hat geglüht. Und jetzt stellt euch in Zukunft vor, das passiert mit euch. Dieses Bild des Tieres, also ich will jetzt nicht in das Bild des Tieres einsteigen, stellt euch vor, dieses Bild des Tieres, also dieses neue Religionsstaatssystem wird gebaut. Jetzt sollen alle politischen Machthaber der Erde sollen das anbeten, sollen davor niederfallen. Jetzt kommst du und sagst, ich mache nicht mit. Alle Länder machen jetzt Gesetze und alle machen jetzt zum Beispiel Sonntagsgesetze. Und jetzt kommst du und sagst, nee, ich bleibe der Bibel treu, dem Wort Gottes. Ich möchte Gott folgen. Und jetzt sagt der Richter, komm mal ran. Du hältst also immer noch deinen Sabbat? Weißt du was? Ich will dir nichts Böses. Du bist ja kein böser Mensch. Also, die Unterlagen sind lupenrein, weißt du was? Pass auf, tu doch zumindest, dass du den Sonntag hältst. In deinem Herzen kannst du den Sabbat behalten. Aber tu zumindest, dass du den Sonntag hältst. Und dann haust du wieder ab und nichts ist passiert. Wenn wir das machen, kriegen wir das Mahlzeichen des Tieres nicht an die Stirn. Wir glauben nicht daran, aber wir kriegen es dahin. Wir handeln danach. Das wäre das Schlechteste, was wir tun können. Und Schadrach, Meshach und Abednego haben das nicht gemacht. Sie standen und sagten, wir haben nicht nötig, darauf zu antworten. Wenn Gott uns retten will, rettet er uns. Wenn er uns verdammen will, wenn wir verbrennen sollen, wenn wir sterben sollen, dann sterben wir halt. Aber wir bleiben Gott treu. Und das müssen wir auch in den letzten Tagen. Wenn der Ofen 7-mal so heiß ist, wie er normalerweise ist. Nun, Tatsache war, der König beim 2. Mal, also nachdem er diese Antwort bekommen hat, war der König zornig. Er sagt, ihr wollt also gar nicht diesem System mitmachen, ihr wollt gar nicht mitspielen. Und dann befiehlt er, den Ofen so heiß zu machen und die Leute reinschmeißen zu lassen. Also ihnen das Leben zur Hölle zu machen. Die werden in den Ofen geschmissen und das ist furchtbar. Sie fallen in diesen Ofen und Nebukadnezar guckt in diesen Ofen rein und sagt, sind, haben wir nicht 3 Menschen da hineingeworfen? Ich sehe 4. Und der 4. sieht aus wie ein Sohn der Götter. Wen hat er da gesehen? Jesus Christus. Denn Jesus Christus sagt, ich bin bei euch bis an das Ende der Weltzeit. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende. Christus ist sogar in dem Ofen noch bei uns. Er verlässt uns nicht. Nun, was ist passiert? Nebukadnezar schaut sich das an und eigentlich müssten die Leute jetzt schreien und verbrennen, weil die Leute stehen da, zu 4. Christus ist bei ihm. Und Nebukadnezar kommt mal raus. Und die Leute sind ja gute Beamte. Die sollen ja dem Staat gegenüber gehorsam sein. Es sei denn, spricht gegen Gottes Wort. Also, die 3 Beamten treten auch raus aus dem Ofen. Und sie wurden dazu aufgefordert. Sie treten aus dem Ofen raus. Und Nebukadnezar guckt sie genau an. War ihre Kleidung verbrannt? Waren ihre Haare versenkt? Rochen die nach Rauch? Nicht mal das. War überhaupt irgendwas verbrannt? Die Fesseln. Das Einzige, was verbrannt ist, waren die Fesseln. Warum werden wir in den Ofen geschmissen? Wenn wir die Fesseln der Sünde verbrennen. Also die Idee ist, dieser Läuterungsprozess, der tut uns nichts Böses, aber er verbrennt die Fesseln der Sünde in mir. Das Einzige, was verbrannt ist, bei den Leuten hier. Dieser Läuterungsprozess ist ein Segen, auch wenn er für uns so aussieht wie, warum passiert mir das? Aber Gott ist doch die ganze Zeit bei mir. Nur mein Glaube an Gott muss größer sein als die Angst vor der Welt. Gott hat wundervolle Pläne mit euch. Er hat für jeden von euch einen Plan gemacht, was er mit euch vorhat. Er hat euch Talente gegeben, er hat euch einen Charakter gegeben, er hat euch viele Dinge gegeben, um euch für ganz besondere Aufgaben vorzubereiten. Jetzt manchmal treffen wir diese nicht, weil Gott uns sonst verlieren würde. Weil wir manchmal, wenn wir so Prüfung reingeraten, in den Läuterungsprozess, dann lieber wegrennen und sagen, ich will nicht geläutert werden. Und dann dreht sich unser Leben immer im Kreis, weil wir keinen Mut haben, einen Schritt zu machen, also in diesen Ofen reinzugehen. Und dann wundern wir uns, warum wir nicht vorankommen im Leben. Aber ich möchte euch mal ein Zitat vorlesen, bevor ich mit dem letzten Bibelvers abschließe, ein Zitat von Ellen White. In das bessere Leben auf Seite 29 im 2. Absatz, das bessere Leben, Seite 29, 2, da schreibt sie, durch Leiden und Verfolgung wird die Herrlichkeit, das Wesen Gottes in seinen Auserwählten offenbart. Unter dem Hass der Welt wird das Volk Gottes in der Schule Christi erzogen. Es geht auf Erden einen schmalen Weg, wird im Feuerofen der Trübsal geläutert. Folgt dem Herrn durch schwere Kämpfe, übt Selbstverleugnung und macht bittere Erfahrungen. Aber es erkennt durch dies alles die Strafwürdigkeit und das Elend der Sünde und lernt sie verabscheuen. Weil es Teil hat an den Leiden Christi, wird es auch teilhaben an seiner Herrlichkeit. Christus ist den Weg vorausgegangen. Und wenn wir sagen, wir sind Christen, heißt es, wir folgen Christus. Also, wir sind Nachfolger Christi. Christi ist auch durch Leiden in die Herrlichkeit gegangen. Und das muss bei uns auch so sein. Das Problem ist, seit dem Sündenfall sind die Herzen der Menschen böse. Das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf, sagt Jeremia. Jetzt, dieses Herz muss irgendwie geläutert werden. Denn Paulus sagt, irrt euch nicht, kein unzüchtiger, meineidiger Götzendiener, Mörder oder wer auch immer wird in das Reich Gottes kommen. Und das sagt er zu den Korinthern, 1. Korinther 5. Als zu einer Gemeinde, getaufte Glieder, sagt er, irrt euch nicht, niemand mit so einem schlechten Charakter wird jemals in das Reich Gottes kommen. Die sind ja alle, stehen ja alle unter dem Blut Jesu, denen ist ja allen die Sünde vergeben. Aber ihr Charakter muss jetzt verändert werden. Durch die Sündenvergebung kann ihr Charakter geändert werden in dieser Welt. Und dann ist alles erfüllt, was erfüllt werden muss. Und sie sind alle vorbereitet fürs Himmelreich. Aber manchmal sagen Menschen, ich will mich gar nicht verändern lassen. Ich will einfach nur so, wie ich bin, ins Himmelreich. Aber das geht nicht. Ich würde den anderen Menschen im Himmelreich ein furchtbarer Geselle sein, wenn mein Charakter so ist wie jetzt. Aber Gott gibt mich nicht auf, auch wenn die Engel gar nicht fassen können. Gott, wie willst du Ronny retten? Guck dir seinen Charakter an. Aber Gott kann, Gott ist der Schöpfer und er kann diese Dinge tun. Schaffe mir, Herr, ein neues Herz und gib mir einen beständigen Geist in mein Inneres. Das hat David damals schon gebetet, nachdem er diese Sünde mit Bathseba gemacht hat. Er sagt, verändere du mein Herz. Du bist der Schöpfer, du hast alles geschaffen. Und dieses Wort da, schaffe mir ein neues Herz, dieses Wort schaffe, ist das gleiche Wort, wie ganz am Anfang, als Gott Himmel und Erde schuf. Das ist genau das gleiche Wort. Er hat den Himmel und die Erde geschaffen, er kann mir auch ein neues Herz schaffen. Er kann mein Herz auch reinigen hier auf der Erde. Und das will er gerne tun. Christus ist diesen Weg gegangen und ich soll diesen Weg gehen. Und dabei werde ich verändert und vorbereitet für den Himmel. Und jetzt den letzten Vers, 2. Korinther 4, 16 und 17. 2. Korinther 4, 16 und 17. Paulus als Missionar weltweit unterwegs, also der ganzen damals bekannten Welt, der hat viel durchlitten. Aber der schreibt an die Korinther was ganz Ermutigendes. Er sagt hier, 2. Korinther 4, ab Vers 16. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell, vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Wir lassen uns nicht entmutigen. Ja, wir wissen, dass wir auf dieser Welt wirklich in einem Ofen des Elends sind. Und wir wünschen uns, dass Christus doch schnell wiederkommt. Aber er hatte seinem Volk gesagt, ihr müsst 400 Jahre lang in Knechtschaft bleiben. Denn die Sünde der Amoriter ist noch nicht voll. Und ich habe euch in einen Schmelzofen gestellt. In anderen Worten, solange ich noch irgendeinen Menschen auf der Welt retten kann, rette ich den auch noch. Und ihr seid so lange in Knechtschaft, aber das hat die Bewandtnis, dass eure Herzen gereinigt werden. Jeder Mensch, der zu mir kommt, dessen Herz will ich reinigen. Und das ist ein Prozess, diese Herzensreinigung. Das dauert, das kann ein Leben lang dauern. Meistens legt Gott Menschen zur Ruhe, bei denen das passiert ist. Paulus sagte einmal, es ist nicht so, dass in ihm besser das Werk abgeschlossen ist, aber er vergisst, was da hinten ist und streckt sich aus nach dem, was da vorne ist. Also, es ist nicht so, als hätte ich es schon erreicht, aber ich bin aber kurz bevor Paulus stirbt, das schreibt er dann in seinem letzten Brief, schreibt, ich habe den guten Lauf vollendet. Ich habe den Kampf gekämpft, den Lauf vollendet. Von jetzt an liegt für mich die Krone des Lebens bereit. Also Paulus musste durch diesen Heiligungsprozess auch durch, genau wie jeder von uns. Das ist nichts Unnormales. Jeder, der Christus folgen will, jeder, der einmal im Himmelreich sein will, muss einen Glauben haben, geläutert wie Gold. Also wir müssen Erfahrung machen auf dieser Welt und wir müssen uns für Christus entscheiden. Christus passt darauf auf, dass wir nicht vorher sterben. Er passt darauf auf, dass wir alles haben, um leben zu können. Er schickt eine Situation und er bewacht uns. Engel Gottes sind um uns rum und die gucken, wo wir sind. Uns wird unterwegs kein Tier auffressen oder ein LKW überfahren. Er wird auf uns achten, wenn wir unser Leben ihm geben. Und er wird diesen Prozess in uns abschließen, den er begonnen hat. Es dauert eine Weile. Aber der Prozess einer Metallläuterung dauert auch. Und das benutzt Gott als Gleichnis. Sagt, schaut euch das an, so reinige ich euch. Manchmal ist dieser Prozess schmerzhaft in uns, aber wen Gott liebt, den züchtigt er und er weiß, was wir tragen können. Kein Schmelzer auf dieser Welt wird den Ofen auf 5000 Grad drehen, dann wird alles verbrennen. Man dreht den Ofen so hoch, dass man das Metall reinigen kann. Und dann dreht man ihn runter und reinigt dieses Metall. Das ist die Arbeit der Schmelzer. Die Schmelze tut da nichts zu. Der Schmelzer macht das. Gott macht das. In uns. Er lässt Situationen, nur die Situation zu, die uns zum Besten dient, sagt Paulus. Und das können wir manchmal kaum glauben, wenn wir so im Elend stecken, wenn Dinge in unserem Leben passieren und denken, warum? Aber dann zu wissen, denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Jetzt hat Gott was vor, in mir oder durch mich für andere. Jetzt passiert gerade was Großes und ich darf mitmachen. Gott traut mir zu, dass ich den Weg gehe, dass ich treu bin. Wenn ihr in solche Situationen kommt, denkt daran, dass Gott dieses Vertrauen in euch hat und dass er alles tun wird, damit ihr gerettet werden könnt. Und er hat den Weg in uns angefangen. Ich habe gesagt, der letzte Vers, ja, aber ich lasse mich noch einen Vers kurz lesen. Wir gehen in Philipper 1, Vers 6. Philipper 1, Vers 6. Paulus sagt, und er spricht zu Christen, er spricht zu euch, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Ich bin davon überzeugt, dass der, der angefangen hat, mit euch den Weg zu gehen, das auch vollendet. Er ist das Alpha und er ist das Omega. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Er hat dich berufen aus der Welt, weil er dich liebt, weil er dich kennt, weil er weiß, wer du bist. Er kennt den Menschen, der wirklich da drin ist. Und den Menschen möchte er retten. Damit du gerettet werden kannst, wird er dir den Charakter wiederherstellen, den er von Anfang an für dich vorgesehen hat. Bevor die Menschheit gefallen ist, hatte Gott schon Pläne mit dir. Er wusste, wer du bist. Er kennt dich ganz genau. Und er möchte dir den Charakter wiedergeben, den du am Anfang haben solltest. Durch die Sünde ist der Charakter verdorben worden. Und jetzt bringt Christus ihn wieder zurück in einen Prozess. Aber nur, wenn wir sagen, Christus, bitte tu das in mir. Bitte gib mir diesen Charakter, den du den Menschen von Anfang an geben wolltest, denn du hast den Menschen in deinem Ebenbild geschaffen. Ich möchte dein Ebenbild sein. Ich möchte deinen Charakter in mir tragen. Auch ich möchte Liebe im Herzen haben. Und Gott macht das. Denn dafür seid ihr berufen, dafür seid ihr ausgewählt, dafür seid ihr dieses auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum. Auserwählt von Gott, aus dieser Welt herausgerufen, herausgerettet, zum Licht für andere. Amen.
Amen.
Darf ich noch ein Gebet sprechen? Unser lieber Vater im Himmel, wir sind dir so dankbar dafür, dass wir dein wunderbares Wort haben, dass wir darin studieren dürfen und dass wir erkennen können, Herr, wie du uns Menschen verändern möchtest. Du hast einen jeden von uns gerufen aus der Welt heraus. Du weißt, wo wir stehen im Leben. Du kennst unsere Sorgen und Nöte. Du weißt, womit wir kämpfen, welche Schwierigkeiten wir haben. Aber Herr, wir wissen auch, dass du für jeden von uns eine wunderbare Zukunft geplant hast. Du hast einen Ort, wo du uns einsetzen möchtest. Einen Platz, den du für uns bereitet hast. Und lieber Vater, wir möchten dich bitten, dass du uns genau dahin bringst. Dahin, an den Ort, der für uns bereit ist. Wir möchten dich bitten, Herr, dass du unser Leben veränderst. Dass du unsere Herzen reinigst. Dass du uns läuterst. Auch wenn wir damit durchs Elend müssen. Aber wir wissen, Herr, dass du bei uns bist. Den ganzen Tag. Du bist morgens und abends für uns da. Du verlässt uns nie, egal wo wir sind. Und wenn wir am Ende des Meeres wären, auch dort, Herr, würdest du mit uns sein. Und lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du uns nicht verlässt auf dieser Welt. Wir wissen, dass wir durch schwierige Wege gehen müssen, dass wir Sachen vor uns haben. Aber Herr, ich möchte dich bitten von ganzem Herzen. Du, der du uns gerufen hast aus der Welt heraus, vervollkomme auch dein Werk in unseren Herzen. Damit wir alle dich eines Tages von Angesicht zu Angesicht sehen. Damit unser Glaube geläutert ist wie reines Gold. Damit wir auf dieser Erde Erfahrungen gesammelt haben, die uns zu dir ziehen. Und Herr, damit wir eines Tages dein Angesicht sehen können. Lass uns auch Zeugen sein für andere, damit wir in einer großen Schar eines Tages zu dir einziehen können. Damit unsere Freunde, Verwandten, Bekannten, die Menschen, die uns lieb sind, nicht verloren gehen, Herr. Lass uns auch gut sein zu den Menschen, die böse gegen uns sind. Dass wir auch sie retten können. Lieber Vater, das ist unser Gebet. Und wir bitten dies alles, weil wir wissen, dass es dein Wille ist. Im Namen unseres Herrn Jesu Christi. Amen.